Hallo ihr Lieben da draußen. Der Bern ist wieder in der Plauderecke und jetzt habe ich wieder einen ganz, ganz wunderbaren Gast da. Einen sehr eloquenten, intelligenten Menschen.
Das sagt er auch immer.
Das sage ich immer. Genau, ich mache immer Komplimente. Der Pete ist heute da. Sein Spitzname Victory Pete. Hallo Pete.
Servus beinannt, ja. Servus Bernie.
Wie es zu dem Spitznamen kam, können wir ja vielleicht am Schluss noch erzählen, aber da die Leute dich nicht sehen, bringt's viel, gell?
Ach, gern auch am Anfang, können wir gleich einsteigen. Ich bin im Herzen durch und durch Naturwissenschaftler und eigentlich war klar, ich werde Erfinder.
Ja.
Kein Witz, meine Mama hat Patente angemeldet, mein Opa auch und für mich war Daniel Düsentrieb schon im Kindergartenalter.
Ah, da sind wir ja schon bei den Comics, ja super.
Ja, voll. Ja. Hochspannend, aha. Ja, habe ich
dem geliebt. Ingenieur ist nichts zu schwören, so hast du es auch gesehen damals,
gell? Bevor ich lesen konnte, war ich Daniel Düsentrieb-Fan, ja, auf jeden Fall. Und hatte schon Ideen für Elektromagnet gesteuerte Anabschaltung in unseren Straßen. Ja, so, da habe ich noch nicht so wirtschaftlich gedacht, dass das alles viel zu teuer ist. Aber eigentlich funktioniert ein Linearbeschleuniger so. Ja, also fand ich damals schon geil.
Aha. Und hast du einen Linearbeschleuniger gebastelt? Ja?
Im Geiste.
Im Geiste.
Ja, hab das schön durchgedacht. Nee, also hätte fast Mathe, Chemie, Physik oder Ingenieurwesen studiert war da total heiß drauf und hatte zu Hause in jungen Jahren erst Physikphase, dann Chemiephase von 9 bis 11 gehabt. Ja. Ich habe Chemie-Nachhilfe gegeben, bevor ich Chemie in der Schule
Echt?
Hatte. Kein Scheiß. Ja.
Nee, ne?
Doch.
Ich hab doch gesagt, der ist intelligent. Ihr habt es doch gehört, Leute.
Und hatte ein richtiges Labor zu Hause, so begonnen mit 11 und mit 13 dann so in der Waschküche, also sagen wir 4-5 Quadratmeter war ein Labor und habe dort so Redoxzitrationen gemacht und pH-Wertbestimmungen und habe mir für ein paar 50er die ausrangierten Bücher gekauft, die es am Gymnasium gab. Und habe dann alle Experimente gemacht, die man macht bis zur Oberstufe. Das war schön, aber besonders spannend ist, wenn es irgendwo raucht und knallt und funkt. Habe dann Sprengstoffe hergestellt.
Ja, so, wirklich. Jetzt kommen wir's. Kinder da draußen, nicht nachmachen.
Ich wäre heute auf jeder roten Liste oder schwarze, oder wie auch immer das heißt. Aber nö, 1, 2, 3 Komponenten, feste, flüssige, gedämmte, ungedämmte. Ich bin auf dem Land groß geworden, da fiel das nicht so auf.
Ja.
Bei Jüngershausen sind ein paar Steinbrüche in der Nähe, Kirchheim und so. Und da war ich dann öfters, habe meine Sprengungen gemacht. Also bestimmt, 1,5 Jahre lang, muss ich mal. Und es ging so lang gut, bis ich dann verstrahlt im hormonellen Wahnsinn nur Mädels im Kopf hatte. Und dann war ich schlichtweg nicht mehr konzentriert. Und habe beim Aufräumen meines Labors mal eine sehr erschütterungsempfindliche Mischung geschüttelt und dann hat man die halbe Hand weggesprengt.
Okay, und deswegen sind dann deine rechten Hand, was ihr...
V für Victory, genau.
Was ihr nicht sehen könnt, hat er an der rechten Hand nur noch 2 Finger und deswegen... Victory. Ich weiß nicht, hat der Gerd dir den Spitznamen
gepasst? Ja, ich glaube, kam vom Gerd.
Dieser Zynismus kommt garantiert vom Gerd, ja.
Einfach geil, habe ich gern genommen.
Ja, genau. So ist er bei uns auch in der Kunde. Datei eingespeichert, da ist halt klar, wer gemeint. Ja, siehste mal. Also gut, dann haben wir die Geschichte doch schon auch aufgetischt den Leuten. Ja, und wie bist du dann in den Laden gekommen?
Wann? Mit Begeisterung und sehr zielstrebig. Und zwar, als ich 9 war.
Auch schon früh.
Ja, 1982 war das. Das war im Sommer, Herbst 82. Genau.
Okay. Und
hatte das damals schon mal erzählt in dem anderen Podcast. Ja, da war es Freistunde. Ja, und Hermke hat nachmittags den Laden aufgehabt. Du warst noch nicht da.
Ja.
Weil auch in der Schule.
Ja, ich habe damals nur einen Tag die Woche gemacht.
Ah.
Als Schüler ging dann. Genau. Ich immer den Freitagmittag bin ich immer hergedüht. Da haben Hermke dann auf einen.
So, und hab dann geklopft. Netterweise hat er aufgemacht. Es war dunkel. Die Erscheinung Hermke mit Kippe im Mund und Maskenmütze.
Ich fand den Hermke ja am Anfang sehr respekteinflößend. Für mich schon so ein...
Nein, kann man dir irgendwas helfen?
Und dann so... mit 9 noch dann.
Mit 9, Und da wollte ich Star Trek Bücher haben, vor allem
Star
Bücher.
Trek.
Genau. Und habe ihn gefragt. Und da gab es natürlich auch damals bereits schon eine ganze Menge von ihm. Und habe ich mich dann entschieden... sehr schnell beim zweiten Mal schon Star Trek Romane, die nicht verfilme, die anderen zu platt waren. Und das hat mir richtig gut gefallen. Und von da an waren wir eifrig im Zwiegespräch, wo er mir immer wieder Sachen empfohlen hat, die mir voller waren. Das wird auch jetzt wegweisend für die Dinge, die ich ausgewählt habe.
Ja, okay. Ich hatte das nicht mehr so auf dem Schirm, dass du auch Stunde warst.
Doch, weil, tatsächlich.
Ja. Okay, so, dann hast du mit Hermke schon aber der Hermke war ja gar nicht so der Star Trek.
Nö, war ihm nicht so wichtig.
Nicht so wichtig.
Aber er hat mir auch recht bald andere Sachen, dann natürlich auch dankbar war, hab begeistert die Empfehlungen aufgenommen und dann natürlich immer mehr Science Fiction, 1,5 Top, vielleicht mehr.
Wie kam das dann, dass du dich mit Gerd Auch hier über den Laden hier, dann eigentlich? Habt ihr euch hier kennengelernt oder habt ihr euch schon anders
also weitig gekannt? Ich wusste, er ist der Sohn vom Hermke, klar. Ja, ja. Aber er damals ja auch noch Punker, total meine Anti-Welt, ja ich kein bisschen. Das habe ich gehasst.
Ah, geil.
Also da war kein Overlap. Ja, so, da, wir sind auch heute in unterschiedlichen Lagern. Aber halt
ja, das habe ich ja witzigerweise auch in meiner Besprechung Iron Banks nochmal erwähnt. Da habe ich ja genau darauf verwiesen, dass du mit dem Gerd ja immer Wohn hast, Kultur eine gute Welt, Iron Banks Kulturzyklus.
Ja, ja,
haben wir jetzt ja schon oft erwähnt hier im Podcast, ist Kultur eine gute Welt oder ist es eine schlechte Welt? Und Gerd ja immer so ein bisschen auf der Seite des Anarchisten und er möchte es gar nicht so gesteuert und kontrolliert und du bist ja eher...
Ich glaube, er ist inzwischen deutlich differenzierter. Er sieht es nicht mehr so ganz hart, als die, auch wenn nicht wirklich so gefällt, die Vorstellung da. Und für mich ist es ganz klar eine Utopie. Also
ich habe ja den jetzt gerade wieder den schönen Begriff gelesen in Besprechung, beziehungsweise was die KI dazu Post-Scarcity.
Ja, klar. Abundance, ja. Wenn du Abundance hast, kannst du alles machen und alle Probleme, alle wesentlichen bedrohlichen Probleme lösen. Ja.
Aber der Begriff war mir tatsächlich da noch gar nicht so geläufig. Ich hatte den schon mal gehört, aber so richtig, was dann damit eigentlich gemeint war. Aber das ist mir jetzt dann da bei der Recherche zu Bedenke Flebers dann wieder untergekommen oder da reingelaufen und ich habe jetzt wieder was dazugelernt, wie das immer so ist. Bildet, habe ich immer gehört.
Es gibt leider nicht so viel. Utopie ist auch nicht wirklich passend, aber sagen wir halt ein Nicht-Negativ-Szenario, in dem einfach wahnsinnig viel möglich ist. Ja, und das ist ja bei Star Trek aus. Es gibt nicht viele Szenarien, frei sind von dem ganzen Wahnsinn, die Welt geht unter.
Ja. Und Roddenberrys Vision war utopisch. Alte, wirklich, dass alle, das muss gehen, dass es eine Welt dann gibt in der Zukunft mit allen, eben in einer Post-Scarcity-Situation, dass eigentlich alle gut miteinander auskommen müssen. Das kann doch gar nicht wahr sein,
wenn keiner Not hat. Mit dieser humanistischen Idee, frei von religiösen Einfärbungen.
Ja. Genau, aber ich mache da jetzt damit die geschickte Überleitung und lass dich jetzt reden, weil wir kommen jetzt natürlich zu deine Büchern, Herzenscomics, was auch immer uns du da mitgebracht hast und vorstellen willst, lieber Pete.
Wir haben natürlich klassisch in dem Format, das du etabliert hast, die Welt Focus Comics, Focus Bücher. Focus Bücher bin ich viel tiefer drin, gesettelter, versierter, klarer im Überblick, warum ich meine Meinung habe. Ja, so, und bei Comics, da bin ich ja nicht wirklich ein Fan und schon gar nicht versiert. Auf der schriftstellerischen Seite, da ist es auch das Gegenteil einer Moment, also unglaublich konsistent und hat sich die letzten Jahrzehnte kaum gewandelt, außer es tut sich ein völlig neuer, gewaltiger Autor auf, der Gewaltiges bewirkt und verfügbar macht.
Der Gewaltige schon, wenn man mal 50 Jahre gelesen hat, dass dann da einem noch was unterkommt, ich hoffe es. Immer wieder, aber
es
kommt sehr, sehr selten noch vor.
So, und jetzt ist mit den ganzen
Alten kommen wir jetzt mal
Science Fiction. Science Fiction. Das geht schnell. Also Science Fiction und Fantasy, beides gemeinsam. Drei große Autoren, die für mich einfach brachial über... Und das muss ich auch,
das sind die Gewaltigen, die Gewaltiges geleistet haben.
Jawohl.
Ja, okay.
Und jetzt muss ich noch was sagen, womit ich mir viele Feinde mache, aber es ist mir ein echtes Anliegen. Ich habe unglaublichen Respekt vor der Schaffensleistung von Tolkien, der uns ja, sagen wir mal, den Weg geebnet hat, überhaupt diese Genre auf die Welt zu
bringen. Da liegt der größte Verdienst, die Weltbeschreibung.
Das finde ich nicht nur bemerkenswert, großartig, und dafür bin ich extrem dankbar und hochachtend. Aber die schriftstellerische Qualität, wie der Plot aufgebaut ist von Charakter, Dilemmata, das ist... Also finde ich jetzt in keinster Weise herausragend, sondern durchschnittlich bis teilweise mit fürchterlichen langweiligen Längen und eine platte Schwarz-Weiß-Geschichte, die eigentlich mir zu wenig gewesen wäre. Aber es war halt die erste, hat viel auf den Weg gebracht. Ich verstehe, dass dadurch entsteht.
Manche Menschen sind mit der Schwarz-Weiß-Zeichnung auch besser bedient. Sie mögen das Licht, sie haben klarere Strukturen, es gibt Böse. Ja. War auch lange im Comic, so im Superhelden-Comic. Das ist erst dann durch Figuren wie Punisher und sowas aufgeweicht worden, die dann in den kamen. War das absolut, da gab es deinen Helden und deinen Bösewicht.
Merkt man gleich bei meinen zwei All-Time-Favorites, die sind natürlich das Gegenteil von Schwarz-Weiß. Also das ist in der Fantasy gespannt. Stephen Erickson, mit einfach mit zum Book of the Fallen. Habe es auf Englisch gelesen weitgehend. Und Banks mit dem Culture Cycle, den ich auch fast gelesen habe. Und beide, also sprachliche Qualität bei Erickson würde ich sagen so normal, wie man es erwartet von Steller. Aber bei Banks hinein, rein sprachlich und stilistisch. Ja. Ja, zusätzlich zu, also in Accession, zum eines meiner zwei Lieblings, Spur der Toten Sonne, glaube ich, auf Deutsch.
Ja, und dann nochmal als Accession auch, ja.
Ja.
So übersetzt einmal.
Also die Zwiesprache der Gehirne in den Schiffen finde ich spektakulär. Und die Namen der Schiffe sind ja auch,
es ist echt witzig. Wie gesagt, wir hatten ja gerade einen Ian Banks-Zyklus auf der Seite, wo ich nochmal was geschrieben habe, weil ich auch alles Alte nochmal nachgelesen habe gerade.
Cool, super.
Also ich hatte tatsächlich eines noch nicht gelesen, weil mir damals der Hermke aus irgendeinem Grund hat er abgeraten, ne? Das wäre ein relativ schwaches Einsatz der Waffen. Ach, das hatte ich auch nie und es gab es auch natürlich lange nicht lieferbar, wie es ja alle nicht lieferbar gibt. Habe ich mir dann als E-Book geholt. Ich finde es grandios.
Ja, also
jetzt, ich finde es wirklich.
Ich kenne von ihm keine schlechten Sachen. Ich habe alles gelesen und das ist
und
alles.
Das, was du jetzt gerade auch nochmal gesagt hast, eben nicht nur, dass das eine gute Geschichte ist mit guten Gedanken und guten Ideen, das ist mir in den Kopf geschossen, wie der das beschrieb. Das ist. Hab's gesehen. Das war wie als würde so ein Bild leuchtend aufpoppen.
Okay, ich glaube, es ist Zeit für ein Salto rückwärts. Es ist immer schon mitten in der Feinheit von
Accession. Das war jetzt wieder meine
Banks überhaupt. Nee, ich war ja auch sofort sehr speziell. Ja. Aber die Welt, die er erschaffen hat, in all den technischen Wundern, kann man schon fast sagen, die in einer Normalität und Qualität umgesetzt sind und verfügbar sind, das ist berauschend. Mhm. Ja. Das ist unglaublich, was möglich ist. Natürlich haben Menschen da schon lange nichts mehr zu. Das ist aber in den, obwohl teilweise, ja, aber am Ende haben sie, man könnte auch sagen, wenn man die Perspektive einnimmt, da sind Menschen wohlversorgte Haustierchen, denen es gut geht. Ja, aber denen geht es halt wirklich gut. Ja, und die Gehirne, die KIs Mehrzahl mit den hochspannenden, unterschiedlichen und unterschiedlichsten Persönlichkeiten bewirken alles, was da zu bewirken ist und haben natürlich auch ihre Konflikte, was hochspannend in höheren Ebene mit sauberen KIs dann kennen. Und in seinen Büchern und gerade bei Accession kommt nochmal neuer Level zu allen noch um so viel mehr andere Kulturen geht. Unmittelbar noch um zwei, drei, die sofort spielen und miteinander um was kämpfen. Mhm. Aber dann sind noch ein paar drüber hinaus, also mehrere Level über Level, die verbunden sind mit Wertesystemen, mit Philosophien, mit Lebenskonzepten. Das ist echt ein großer Wurf. Das habe ich in Welt. Ja, und jetzt ist es ja nur ein Auswahlbuch in Welt. Ja. Der beste Einstieg, da halte ich es mit euch auch. Wir spielen Assad, Playoff.
Ich finde eigentlich, du kannst alle drei. Super. Du kannst Bedenke Flebers nehmen und du kannst Assad nehmen und du kannst auch Einsatz der Waffe. Eigentlich ja auch das Schöne an einem Autor wie Banks, der zwar alles in einer Welt spielen lässt, aber trotzdem jeweils eine
Bastard. Wobei, ein Einsatz der Waffen und Spiel Assad ist ungefähr gleich dick. Also beide sind jetzt keine so fetten Wälzer. Bedenke Flebers.
Ist auch ein bisschen anstrengender zu lesen, würde ich sagen.
Und mit Spiel Assad kann man sich halt an einer Hauptfigur festhalten, die von Anfang an die Hauptrolle.
Ihr armen Menschen da draußen habt halt leider das Problem, dass es lieferbar gibt als Printbuch und die anderen gibt es aber alle als wenigstens was. Ja, ich propagiere den E-Book-Reader nicht oder wir machen das hier nie, nur bedingt. Aber dafür, also selbst dafür würde sich die Anschaffung schon lohnen, weil wenn du dir die gebraucht holst, zahlst du für die Ian Banks Titel jeweils wahrscheinlich ab 40 Euro aufwärts. Insofern kannst du ja auch mal einen Reader holen, holst dir kurz die E-Books und dann schmeißt du wieder weg.
Hätte auch gesagt, muss schon sein, ja. Also, Ian Banks für mich die Nummer, die zwei besondersten Menschen. Und gleich danach das Fearsome Engine, auf Deutsch glaube ich Furchtbar Maschine. Das ist im Englischen noch großartiger als im Deutschen. Man muss ziemlich gut Englisch können, um die ganzen Anspielungen zu verstehen. Auch der Titel Fearsome ist wie die Furchtsumme geschrieben. Ja. Also einmal und Engine, nicht
das
wie die Maschine.
Ist unglaublich schwer zu lesen. Sehr, sehr, sehr anspruchsvoll.
Nicht wie die Maschine, sondern wie End, das Ende und der Chin. Und der Chin muss ja erweckt werden. Ja. Und das ist, also der Titel ist wirklich eine gute Hinleitung auf die Geschichte. Ein Viertel des Buches ist aus der Perspektive eines Menschen mit einer Rechtschreibschwäche geschrieben. Das heißt, man hat englische Anspielungen, man hat endlich englische Sprachkreativität und dann noch diese Rechtschreibschwäche. Also es ist schon krass, aber genial vom Stil.
Wie findest du denn dann da die Übersetzung? Hast du es mal auf Deutsch
reingeguckt? Sag mal,
akzeptabel. Weil es ist ja unglaublich schwer, das umzusetzen.
Es kommt natürlich wie Original.
Das kann's
aber es ist trotzdem immer noch inspirierend und was Besonderes schon. Okay, Banks, check. Mhm. Der zweite, Stephen Erickson. Jetzt gibt's natürlich ganz viele in der Fantasy, die echt am Herzen liegen, gerne mag. Aber wenn ich sage, was mich am meisten bewegt, halt was umhaut, der Kombi aus Erschaffung einer Welt von Völkern, ja, eines Planeten, ja, mit Ländern, ja, mit Rassen, mit Hintergrundgeschichten über Jahrtausende, mit eben nicht plumpen Schwarz-Weiß, sondern mit einer Breite an Figuren, Motivationen und alles ist stimmig und bewegend und stark in den Antrieben, die Menschen haben dort und in den Eigenarten. Es ist unfassbar gut. Es ist ein Wurf, den eigentlich ein Mensch alleine gar nicht leisten. Also da weiß ich nicht, wer jemals sowas geschaffen hat, außer, das finde ich überwältigend stark und eigentlich müssen es 10 oder 15 Autos. Es ist für mich ein Rätsel, wie jemand.
Ich weiß nur, dass er die Nebenserien mit einem anderen
geschrieben hat. Das hat ein Spitzel mitgemacht, genau. Er ist Archäologe, Anthropologe, ja, hat dadurch auch alten Rassen, in den Rassen und an den Orten und zu den Zeiten jeweils so gezeichnet und an Bruchstücken, also ähnlich wie ein Archäologe arbeitet, hat er sich seine Charaktere und die Story dann und teilweise auch drüber geschrieben, über also unterschiedliche Level von, nicht nur von Architektur, sondern auch von Zürich und auch von technischen Möglichkeiten, aber auch wieder von Magiesystem völlig frei von allem, fast völlig frei von allem, was wir kennen. Also ihr mit eurem enzyklopädischen Wissen. Ich weiß, es gibt ein, zwei Verwandtschaften zu anderen, aber würde ich sagen, völlig frei von allem, was ihr jemals gelesen habt. Allein das ist schon echt eine Möglichkeit, zu Göttern aufzusteigen und Götter auch wieder zu entmachten. Ja, wo die Hauptfiguren, mit denen es anfängt, die das Malison Empire gegründet haben, ja, ein Magier und ein Assassine, die dann plötzlich weg sind und später erfährt man, die sind zu Göttern aufgestiegen. Ja, und dann gibt es einen verkrüppelten Gott, ja, der Intrigant. Es sind so geile Gedanken dabei. Yes, bitte lest es. Es ist unfassbar gut.
Könnte auch, weil nachdem die Serie lang gebraucht hat, bis sie auf Deutsch rauskam, sind aber alle Bände lieferbar. Also ranhalten.
Ja.
Wir halten uns auch mal ran.
Drittes Buch, Science Fiction Fantasy. Für mich, also nicht wegen Proports und ist auch der einzige Buch einschätzen, der ist zufällig deutsch, Walter Mörs.
Aha.
Den ich auch gewaltig finde in der Breite seines Könnens und in der Qualität der einzelnen Felder innen. Also vom Comiczeichner und bis zu unterschiedlichsten literarischen Formen, die er bedienen kann. Ja. Und dann kommt noch die Welterschaffung dazu, Zamonien und Hammer.
Das ist nämlich auch nochmal der riesige Welt mit diesen ganzen Figuren und diesen Eigenheiten, die der da erschaffen hat. Das ist unfassbar. Ich habe immer das Gefühl, der sitzt daheim und da sprudelt das so aus dem Hirn raus und der weiß gar nicht, wo er das alles hinschreiben soll. Und er schreibt und schreibt und schreibt, weil das ist Wahnsinn. Ja.
Und die sprachliche Qualität. Also jetzt habe ich selber, ich habe Gedichte, Kurzgeschichten geschrieben, ich habe ein paar Drehbücher geschrieben, ich habe für die Zeitung und Magazin ein paar Jahre geschrieben, ich habe als Werbetexter gearbeitet, wo man alle möglichen Stile und Zielgruppen und Moods bedienen muss. Also bin ich da schon ein Korinthenkacker und nervig mit meinem Qualitätsanspruch, wenn ich es ernst nehme.
Ja.
Und ich finde, das berauschen unterschiedliche Facetten er so locker aus dem Handgelenk bedienen kann, unglaublich. Also für mich deswegen auch, die drei sind für mich epochal. Ja, die sind so ausnahmsweise.
Was ist dein Liebling?
Geht's mir wie Gerd auch?
Statt Rumo.
Rumo.
Und die psychologische Seite dann nochmal.
Das interessiert mich weniger als Psychologe, aber das geht mir ans Herz. Ich kämpfen, stark sein, eine Frau gewinnen, dafür was opfern. Ja, so.
Es ist so schön, Pete. Ne? Jetzt weiß man auch, warum du und der Gerd befreundet sind. Ne? Ich meine, die Rangliste ist ja fast komplett identisch, ja.
Ja, wobei es echt nicht so sein müsste, weil wir beide viel gelesen haben.
Nein, das ist auch.
Und ich hätte jetzt auch, wenn ich nach Unterhaltung.
Es sind ja einfach so großartige Sachen, da seid ihr mit vielem
voll.
Da sind viele auf eurer Wellenlänge und sagen, das ist wirklich mit das Größte.
Ich meine, natürlich auch von H.G. Wells über Brunner und Lem und Asimov und you name it, ja, alles Mögliche. Aber voll, was mir am Herzen liegt, natürlich auch Esprin und Scott Lynch und Bandsänger Alan Dean Foster, und überhaupt. Also es gäbe so viele mögliche, die man nennen könnte. Aber wenn ich mir überlege, wer epochal wirklich so mit dieser Gewalt etwas erschaffen hat und noch unterhalten und nicht plump schwarz-weiß, dann sind es die drei.
Die drei, ne?
Ja, volles Gerät. Und das konstant. Also ich würde mich freuen, wenn was Neues aufpoppt, aber ich glaube, das ist so selten. Vielleicht erlebe ich es nicht. Ich wünsche mir, dass wir
es erleben. Ich würde mich schon freuen, wenn sie das alles lieferbar halten, was dann... was die genialen Leute geschrieben haben, weil dann könnte ich es auch weiterhin empfehlen, ja.
Genau.
Und wie schön hinter dir steht, die 13,5 Leben des Captain Blaubeer im Regal. Ist
geil.
Das nicht ein Zeichen?
Yes.
Wir haben sogar gebraucht da. Also wer einsteigen will, schnell.
Genau.
Also wenn die Folge ausgestrahlt wird, kannst du natürlich schon wieder weg sein. Aber
fein.
Ja.
Sehr gut.
Piet, hast du auch noch ein paar Comics?
Naja. Ich war vollkommen ahnungslos vor 6, 7 Jahren und war dann mal bei euch im Laden, habe sowohl dich als auch Gerd gefragt, so hey, was könnt ihr mir empfehlen, was mich vielleicht reizen könnte, ihr kennt mich ja ein bisschen, habe mir ein paar Sachen mitgegeben und das fand ich tatsächlich überhaupt nicht geil und habe es dann erstmal wirklich ad acta gelegt und dann wurde mir einen Monat später bewusst, was für ein ignoranter Depp ich bin, ja, wenn, na wirklich, wo es doch zig Millionen Menschen, wahrscheinlich hunderte Millionen Menschen gibt, die lesende Comic-Fans sind, ja, und dass ich halt keine Ahnung habe, ja, und dass es daran liegen mag. Und dann habe ich angefangen, das ist jetzt, wie gesagt, 6, 7 Jahre her, mich ein bisschen mit zu beschäftigen. Dann wurde mir bewusst, das ist einer, den ich jetzt gerne auch nennen und festhalten möchte, dass ich über lange Jahre ein richtiger Wilhelm Busch-Fan und zwar des gesamten Werkes war. Den habt ihr alle jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht als Comic im Kopf, aber für mich ist das einer der ersten Comiczeichner.
Das ist absolut, habe ich den als ersten, als einer der ersten Comiczeichner und auch eindeutig ein Comic, wenn es auch jetzt nicht direkt mit Sprechblasen ist, aber der Text unten drunter, aber das ist beim Prinz Eisenherz übrigens auch so. Ja. Also das ist nicht unbedingt das Merkmal und für das Comic.
Das ist jetzt auch, ich glaube, 150 Jahre oder so her, ja, also oder mehr, 100 vielleicht schon, wie auch immer. Bevor ich lesen konnte, bekam ich eine Gesamtausgabe, die sich meine Pauft hat, ja, habe ich die auch gekriegt in 6 Bänden und ich habe das verschlungen. Ja. Ich habe die minder durchgelesen, natürlich mit meinen, und fand es auch toll, nicht nur Max und Moritz zu kennen.
Nee, ich habe auch den Tobias Knopp noch gut in Erinnerung. Ja. Die anderen habe ich nicht mehr so in Erinnerung. Da hatten wir nämlich auch ein Buch daheim stehen, meine Eltern ein Buch daheim stehen, Comic.
Weißt du? Ja, voll. Ja, voll abgefahren. Und es ist echt lesenswert. Ja. Also könnt ihr wahrscheinlich genauso liefern. Ja. Also,
übergeben, denke ich.
Ja. So, und dann, ich weiß nicht, ob du die fliegenden Blätter kennst. Also die nenne ich jetzt der Vollständigkeit halber. Die haben mich auch als Kind geprägt, weil meine Eltern mal, es gab wohl Restbestände irgendwo in Prag, und da war es günstig, und dann sind die hingefahren und haben sich sie gekauft.
Nee, das sagt mir nichts.
Ah, okay. Die sind mindestens so bekannt wie Wilhelm. Und das war in Zeitungen, in deutschen Zeitungen, Comicstrips, also ähnlich wie Wilhelm Busch, aber in einer viel größeren und auch zur Unterhaltung einfach, um Leserblattbindung
daher zu verstärken. Daher kommt ja der Begriff Comic eigentlich, ne? Der kommt
von den Funnies.
Der kommt ja von den Funnies, vom Comicstrip, nämlich der komische Streifen. Ja? Das ist ja eigentlich der Begriff
dazu. Und dann wollte ich wissen, wie ging es weiter? Und ich fand es total spannend, dass Einwanderer in den USA, die schlecht Englisch sprachen, aber trotzdem an Zeitungskauf gewöhnt werden, sollten, die hat man auch gebunden. Also es war richtig deutliche Leserblattbindung. Ja, Vorteil, wenn wir zwei sind ja auch Wirtschaftler.
Ja.
Da war dann immer alles
das war. Und ich meine, das wird ja heute noch von den Zeitungen eingesetzt. Ich meine, die Sonntagsseiten von Eisenherr heute noch, ein Häger und was weiß ich, ist immer noch in den Zeitungen und wird immer noch als Comicstrip immer wieder reingesetzt. Und
da sprechen wir auch 1860, 70, 80. Ja. Also das war richtig, richtig erfolgreich. Ja. So, und dann mit den ersten Superhelden, ich glaube, dann kamen Tarzan und Buck Rogers, wenn ich mich recht entsinne. Ja, dann gab es plötzlich auch einmal Abenteuer-Comic und Zukunftscomic.
Genau.
Und dann hat es eine Weile gedauert. Während des Zweiten Weltkriegs kamen dann verstärkt Superhelden, vor allem auch Superman für Kriegspropaganda. Und den mag ich gar nicht. Wie heißt der?
Captain America.
Captain America, der ist so eine Nervzecke. Also unerträglich für mich. Aber jedenfalls, alles super bekannt. Und dann diese Seduction of the Innocent. Aha. Hast du das im Kopf? Der Grund, warum Donald Duck und Disney so erfolgreich wurden, 1954,
wie ist denn der Verfolger? Nicht so McCarthy, sondern so ähnlich.
Irgendein Psychiater, der ein Buch rausgebracht hat und gesagt hat,
das ist alles
Wonder Girl ist lesbisch und Batman Robin sind schwul und Superman irgendwie komische Allmachtsfantasien und Blasphemie und es ist alles böse. Und dann gab es einen Comic-Kodex der Verlage und die haben sich selber beschränkt.
Selber zensiert,
und haben also richtig radikal zurückgestutzt und dann plötzlich ist Disney aufgepoppt und dann waren wieder Funnies. Bis es eine Gegenbewegung gab in den 60ern dann, wo es dann richtig derb und krass zurückkam mit Gewalt und Sex und Drogen und nicht mehr aufhaltbar war und seit da haben wir das dann wieder. So, was ich auch witziger finde und mich führt zu Batman. Und ich glaube, es gibt eine ganze Reihe an Leuten, die Batman gezeichnet haben.
Ach, die kannst du gar nicht, da reicht ein Podcast nicht, um die alle aufzuzählen. Das sind hunderte von Zeichnern und auch Autoren.
Ja, unglaublich. Ich nehme das verbindende Element, das für mich so besonders ist. Batman ist, ich habe nicht so viel Ahnung, du wirst mich gleich korrigieren.
Vielleicht.
Aber in meinem begrenzten Comic-Kosmos ist Batman für mich so herausragend, weil er nicht einfach eine Überfähigkeit geschenkt bekommen hat, sondern weil er sich das selbst erarbeitet. Und es war für mich schon als kleiner Bub unglaublich motivierend, mich zu identifizieren mit einer Figur, die nicht einfach per Geschenk ist, sondern die was Schlimmes erlebt hat, die sich selber da rausgearbeitet hat und durch eigene Disziplin und Kraft und Hartnäckigkeit dann so überragend stark und gut wurde.
Naja, ob er sich da rausgearbeitet hat, da kann man ja drüber streiten, ob der Wahnsinn nicht weiterhin von ihm besitzt.
Die Fähigkeiten sind ja nicht geschenkt. Ist ja Arbeit.
Ja, so die Fähigkeiten sind nicht geschenkt. Aber ich spiele jetzt auf eine der berühmtesten Geschichten an, den Killing Joke, den du vielleicht auch kennst, der vom Alan Moore geschrieben ist. Maybe. Und da wird Batman mit dem Joker gegenübergestellt, dass ja beide in einer gewissen Form von Wahnsinn. Ja, so, also als eine der vielen Aussagen
da drin. Da bin ich jetzt dann als Psychologe und Profiler, der ich auch bin. Ich bin nicht nur Unternehmensberater.
Das liest du mal, das kriegst du als Hausaufgabe mit.
Ich bin ja nicht nur Unternehmensberater, sondern auch Profiler. Und da bin ich sofort dabei. Wenn wir ICD-10 durchgehen, haben wir bei Batman garantiert auch 3-4 gute Treffer. Ja, so. Also ICD-10, für die, die es nicht wissen, ja, so Verzeichnis der psychologischen Einschränkungen und Macken, ja, um es jetzt kurz zu machen. Also Batman. Und ja, Miller wahrscheinlich für mich die Nummer 1. Wieder in meinem begrenzten Erfassen des gesamten Genres. Wahrscheinlich kommt bei mir Miller als so weiß über ihn. Auch wieder in der Breite, in der Tiefe, in der Vieltäre, nicht nur des Malens, sondern auch der Charakterentwürfe.
Und da siehst du, da bist du mit mir dann wieder auf einer Wellenlänge, ne? Weil ich bin ja der absolute Miller-Fan, vor allem allerdings seines Daredevil-Runs, wobei ich den Dark Knight von ihm auch sehr liebe. Mhm. Aber auch da, das habe ich auch mal in einem Podcast schon erwähnt und das war auch Top 3, der Herr Miller mit dem Daredevil. Auch da eben genau was die Charakter-Team. Ja. Da auch das sind die kleinste Nebenfigur so toll aus.
Ja. Wenn ich mich für Charaktere festlegen müsste, dann wäre es Batman, Iron Man auf jeden Fall auch stark und
weil er auch es selber geschaffen hat.
Yes, genau. Weil also ich finde es so, ja, es auch na klar, ist es geil, wenn du eine Supermacht geschenkt kriegst. Yes, her damit. Aber der Respekt dafür und auch die Inspiration, wenn jemand es selber schafft. Das finde ich halt noch viel stärker und geht mir noch mehr ans
Deswegen, Gemüt und so. Deswegen zum Beispiel der Daredevil auch ein schöner Charakter. Er hat zwar dann eine kleine Superkraft, aber er wird ja blind.
Ja, ja.
Und die Erblindung, da und kriegt er dann so einen kleinen Radarsinn, aber er bleibt trotzdem blind. Bitte, und auch trotzdem muss er sich dann eben aus dieser schlimmen Situation erst selber raus.
Die dritte Figur, wahrscheinlich, ja, allein, aber in einer Minderheit von Walking Dead, den Negan, unfassbar stark, total unterschätzt. Und ich meine, klar wird er als Antagonist aufgebaut, aber wenn ich von außen drauf gucke, vielen Menschen Rick und seine Gefährten dahin schlachten, auch teils auf völliger Egaleinstellung, wohingegen Negan in Antwort darauf einen, klar, einen beliebten Charakter, aber einen einzigen symbolisch tötet mit seiner Lucille und den Rest verzeiht. Und trotzdem ist er aber für alle der Böse. Ja, faszinierend. Und die Art, wie Negan, also klar interessiere ich mich auch für Machtsysteme, für Staatssysteme, die Art, wie Negan geschildert wird, ja, mit seinem System, finde ich extrem hart, aber fair. Und das ist bei den anderen Kulturen und Subkulturen, die gezeigt werden, finde ich das nicht so fair und konsequent. Ja, und also finde ich meistens mehr Verfehlungen als in dem Negan-System. Aber er wird halt als Antagonist aufgebaut, klar.
Ich bin nie so ein super Riesenfan von Kirkmans Walking Dead gewesen. Also ich finde die Idee okay und es war auch saugut umgesetzt und auch in der Fernsehserie gut umgesetzt. Aber nach Staffeln habe ich aufgegeben, weil es mir dann einfach zu viel vom selben war. Und ich meine, die Idee ist gut, dieses, wie verhalten wir uns ethisch und moralisch in einer Welt, die's alles entbehrt.
Und da bin ich als Psychologe und Philosoph, ich bin ja amtlicher Philosoph und Psychologe, im Herzen Naturwissenschaftler, ja, und aber eigentlich der Pragmatik und dem Ergebnis für den Job, ja, und auch Wirtschaft. Und das habe ich in mir auch natürlich, also gleich mehrere Blickwinkel, da darf es nie einer allein sein, ja, sofort sind die anderen mit dabei. Und ich finde die Story an sich jetzt auch nicht so, ich finde auch den Erfinder und Zeichner der, aber es ist eine schöne Experimentalsituation, um Menschen was tun zu lassen und Konflikte haben zu lassen.
Genau.
Und das finde ich
schönes Spielfeld, ne?
Total, für einen Psychologen, ja.
Absolut, ja. Kannst also, ja alles, du, es ist ja alles erlaubt, darfst alles machen. Ja. Ich sei mal froh, dass es nicht rausgekommen ist, als es noch den Comic-Code gab, ne? Da wäre das alles ein wenig zu harmlos geworden.
Genau. Ja. Also, aber am Ende, für mich wahrscheinlich Wilhelm Busch, Miller.
Na, ich sehe schon, bei den Comics können wir noch dran arbeiten.
Gut so, jawohl,
das danke. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Pete hat schon in die Zukunft geschrien.
Und es ist natürlich grandios und ich bin unglaublich dankbar, dass es den Laden gibt, dass es euch gibt, dass ihr nicht ganz pro bono, aber mit einfach unfassbar viel Herzblut und ganz bestimmt nicht fürs Geld den Job macht, sondern weil ihr es liebt.
Ja, weil wir es lieben.
Das ist was Besonderes.
Ja. Weil es einfach was Schönes ist, die Menschen zum Lesen zu bewegen und ihnen tolle Sachen zu geben und dann zu sehen, wie man sich freuen kann, wie toll das war. Und dann eben solche Gespräche führen zu können über Literatur, über Bücher, über Und man kommt ja dann vom Hundertsten ins Tausendste. Das ist es ja,
allerdings.
Ja? Aber das heißt, das war jetzt aber mein Schlusswort. Wir müssen jetzt zum Ende kommen.
Genau. Gefühlt 3 Stunden später.
Nee, genau, der Gerd wird uns schon schimpfen. Der schimpft uns schon, auf jeden Fall. Lieber Piet, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses ganz, ganz tolle, super witzige, schöne, unterhaltsame Gespräch. Sagt ciao und bye bye, euer Bern. Ciao, Piet.
Herzlichen Dank, Bernie, dass ich da sein durfte. Es ist mir ein Vergnügen und ja, viel Spaß beim Lesen, in den Laden kommen und euch inspirieren lassen von Bern und Gerd. Servus, ciao, habe die Ehre.